Da sind wir wieder zu der Hummel der Podcasts. Wenn eine Kindermenge neid. Jetzt muss ich selber überlegen, ob ich den richtigen Fall angewendet habe. An meiner Seite die Ameise der Moderation, Thomas Ammonite.
Hallihallo. Das Krause-Duo begrüßt euch.
Das hat jetzt nicht zu meinen schönen
Bildern aber gepasst. Folge 30, ich hatte es reingeschrieben. Das Krause-Duo.
Wir haben heute Jubiläum, oder?
Genau, deswegen.
Genau, deswegen habe ich auch bewusst diese Ansage gemacht, nicht weil wir vorher über die Hummel gesprochen haben, sondern das war schon lange vorausgeplant, seit 30 Episoden zu sagen, die Hummel der Podcast, warum? Ganz einfach, weil die Hummel dürfte eigentlich gar nicht fliegen und diesen Podcast dürfte es eigentlich gar nicht geben. Ja, vom Talent her, das wir haben beide.
Genau.
Aber den gibt es. Und es gibt sogar Follower, die es hören.
Ja.
Und du Danke bist dafür. Die Ameise, weißt du warum?
Weil ich immer fleißig, aber unscheinbar bin.
Nee, weil du so fleißig bist wie die Bienen. Ja, und auch die Bienen
das ist wie der Witz.
Sind so fleißig wie die Ameisen.
Obwohl es nur eine Ameise, weil du so fleißig bist wie die Bienen.
Ja, genau.
Finde ich sehr gut. Fadi, was sind denn das? Blaubeeren, warum sind die rot? Weil sie noch grün sind.
Ja, ich sage ja immer, ganz wichtig, du musst einen Teppich anders reinigen als einen Schäferhund.
Muss ich mir jetzt nicht merken, den ich per se jetzt
ist aber so. Das sind die Lebensweisheiten badesalzmäßig, sage ich bloß.
Ach so, ja. Ich fand immer gut, wenn du beim Fußball gewinnen willst, musst du am Ende ein Tor mehr geschossen haben als die andere Mannschaft. Das ist meine Lebensweisheit. Das sage ich meiner Frau auch regelmäßig. Und schöne Grüße an meine Frau. Der Oktober beginnt im Sommer und endet im Winter.
Ja, schöne Grüße an deine Frau. Es steht 10-1 für beide.
Apropos 10-1, wie sieht es denn zahlenmäßig aus?
Oh, so schnell sind wir dabei.
Heute sind wir hier.
Ich habe krasse Zahlen, mein Lieber.
Wir haben eine Stunde aufzuholen.
Krasse Zahlen. Wir haben eigentlich, hat sich nichts verändert. Es reicht. Das sind die Zahlen.
Ja,
es hat sich nichts verändert. Alles Ding. Wir haben aber ein Jubiläum auf Spotify. Wir haben den 500. Stream gefeiert. Was heißt der 500. Stream? Das ist, wir haben 500 Mal wurden wir länger als eine Minute gehört, was bei einer 1-Stunden-Podcast natürlich extrem gut ist. Das heißt, wir können sagen, wir haben mindestens für 500 Minuten Spaß gesorgt.
Weltweit. Das ist nicht schlecht.
Inklusive Kanada. Absolut. Geil. Dem zweitwichtigsten Staat der Welt. Aber
ich wäre nicht überrascht, wenn irgendwann rauskommt, dass in Ländern, die nicht Deutsch sprechen, dieser Podcast nur genommen wird, um, was weiß ich, kleine Kinder zum Schlafen zu kriegen oder um Krähen zu verscheuchen von der Veranda oder irgend sowas,
oder sagen,
was, dass einfach nur das Soundbild irgendwo reinpasst. Oder
Miss Teacher, oder what is an Aussie? You just listen to When the Kindermenge Night. There you understand very much. They have a very awkward accent, as you hear right now.
Oder ein Trinkspiel, dass wir irgendwie ein Trinkspiel sind oder irgendwas.
So oft, wie wir nu oder ne sagen, weißt du?
Genau.
Muss man trinken. Und die sitzen da und sagen, yeah, yeah, Thomas, yes, go, Menge Wein, go, yeah, yeah.
In irgendeiner Bar.
Ja, in irgendeiner Bar. The Bayerische Kitchen. Wir haben wieder Donnerstag, unseren Wendekindermengen-Alltag.
Das wäre natürlich auch schön, wenn die ersten Reiseführer dann auch mit Nu und Nor anfangen und sagen, ich habe Deutsch bei Wendekindermengen-Alt gelernt. Beziehungsweise wenn die ersten Touristen zu uns kommen und uns suchen. Und dann ganz enttäuscht sind. Mich haben mal in Berlin zwei Amerikaner angequatscht, wo der Bunker ist. Und dann waren sie ganz enttäuscht, als ich da musste, es gibt keinen Führerbunker, tut mir leid.
Ach so,
die waren total heiß drauf, das war ja damals dieses...
Haben sie auch gefragt, wo der Adolf ist?
Da gab es da mal dieses Lied hier und dieses Buch dazu, dieses Comicbuch, das war genau in der Zeit.
99 Bunker wirklich, hieß das Lied, oder?
Die waren wirklich enttäuscht, ich weiß nicht mehr wie.
Irgendwas 99 mit, Bunker.
Adolf, du Nazi-Schwein, irgendwie
Fing
so ging das.
Ein großes Nähr.
Jedenfalls haben die mich da angequatscht und waren dann wirklich enttäuscht und sagen musste, tut mir leid, das ist alles kaputt.
Ja,
gab es nichts zu betrachten. Gab's hier
jetzt nichts zu betrachten. Wie gesagt, die 99
gab dafür andere schöne Sachen in Berlin.
Die man auch mal
schön in die Techno gehen. Also keine Veränderung bei den Zahlen, aber das heißt ja auch, wir sind im konservativen Milieu angenommen. Ne? Alles soll so bleiben, wie es ist.
Nee, wie der Söder sagt, wenn er, wenn die Zahlen, also wenn er genauso schlechte Zahlen hat letztes Jahr oder in, bei der letzten Wahl, sagt er, die Wähler wählen Tradition. Ja, Bestand. Und so ist es bei uns auch. Wir haben einfach Bestand, Tradition dort. Thomas. Was,
jetzt noch mal ganz kurz eine Frage, ne? Weil du gerade sagst Söder. China-Reise Markus Söder. Ne?
Ist gut.
Haben sich ein paar Leute aufgeregt.
Warum?
Größenwahn habe ich gelesen. Ich habe mich allerdings gefragt, das ist so ein bisschen so, wie wenn es bei dir an der Tür klingelt und steht eine Tante da, mit der du nicht so richtig anzufangen weißt. Wie ist denn das? Wer redet denn mit dem und warum?
Ja,
worüber reden die denn? Ob sie,
nee, du darfst... Du
musst, welche chinesische... Auf welchem Level redet man denn mit einem Ministerpräsidenten aus einem überschaubar großen, aber wirtschaftlich relativ starken Land in Europa? Was meinst du, wer da mit dem spricht? Ist das der Ministerpräsident von irgendeiner Provinz oder wie läuft denn das bei dem?
Du musst dir vorstellen, dass der Präsident von China und der Södi eins gemeinsam haben.
Der Södi.
Der Södi hat, haben, die beiden haben was gemeinsam und zwar...
Nicht rein sich auf Södi.
Das nicht auf sich auf Södi reimt, genau. Und was wichtig ist bei beiden, beide repräsentieren ein Land, da halt ein richtiges Land und der Södi halt ein Bundesland, die beide ein Raumfahrtprogramm haben. Ja, und ich glaube.
Aber hast du es mitgekriegt? Also, war das denn ein Minister der Staatsführung oder wer hat sich denn mit dem getroffen? Weil das habe ich nicht so genau verfolgt und auch gar nicht gelesen, mit wem der da geredet hat.
Weiß ich nicht.
Der kann ja von mir aus überall hinfahren, aber es ist ja die Frage, ob er einen adäquaten Gesprächspartner trifft.
Ich glaube, die wollen wissen halt, wie man ein Raumfahrtprogramm aufsetzt und das verkauft mit seiner eigenen Visage auf dem Logo drauf. Ja, ich glaube, da sind die beeindruckt und sagen, wie kann ein eigenes Bundesland einfach sowas kreieren und sich ernst nehmen dabei. Und die wollen es auch irgendwie durchbekommen und sagen, wie können wir unserer chinesischen Bevölkerung, obwohl wir in einer Diktatur leben, erklären, dass das geil ist, wenn wir ein Raumfahrtprogramm machen mit meinem Gesicht. Okay. Das ist, glaube ich, so, das kann man vom Söder lernen. Oder auch, jetzt kommt's, wie kann man ein Foto machen an einem Baum, den man umarmt und das nicht lächerlich aussieht.
Ja,
das sind so Tipps, die man sich holen kann. Ansonsten kann ich mir keinen anderen Grund vorstellen. Vielleicht noch, dass wir halt eine große Industrie in Bayern haben. Du kennst ja ein paar Autobauer, die eventuell gute Beziehungen Richtung China haben und sagen, das ist ein wichtiger Markt, den wollen wir nicht verlieren und wir wollen noch ein bisschen mehr Kohle machen oder vielleicht ein paar Subventionen bekommen. Weiß ich nicht, kann sein. Ich würde eher auf das Foto schließen und auf das Raumfahrtprogramm.
Okay.
Bin ich meiner Meinung.
Vielleicht kommt er ja irgendwann mal im Podcast, dann fragen wir mal.
Der hört ihn ja.
Ja, aber ich meine, vielleicht kommt er ja irgendwann vorbei, genau.
Ja, genau. Also ich glaub,
wenn er dann bei uns anruft, hier, wie Silvio Berlusconi, der Live-Sendung einfach angerufen hat und hat dann über sich in der dritten Person geredet. Phänomenal.
Apropos.
Das wäre aber was. Da bist du auf alle Fälle, hast du auf alle Fälle am nächsten Tag eine Schlagzeile.
Apropos dritte Person. Wir haben eine dritte Person auch in diesem Podcast, nämlich den Leserbrief der Woche.
Ah, sehr gut, ja. Vielen Dank,
Thomas,
für den Leserbrief.
Wie immer. Jetzt, ja. Der Leserbrief der Woche wird präsentiert von unserem großartigen Sponsor. Und zwar, sie fühlen sich fehl am Platz und auch nicht mehr so richtig repräsentiert. Sie vermissen ein bisschen Tradition. Dann kommen Sie zu uns ins Reisebüro Remigration. Wir finden den richtigen Platz für Sie. Ja? Das Reisebüro Remigration Irksleben, jetzt mit Sonderdeals, denn wir sind bei unseren Alles-muss-raus-Wochen, da kommen Sie gerne vorbei. Ihr Reisebüro Irksleben präsentiert den Leserbrief der Woche. Alles muss raus.
Sehr gut. Alles muss raus. Die AfD-Kampagne.
Also, es ist einfach ein unabhängiges Reisebüro, was Tradition mag, was Repräsentation mag und wo sich jemand fehl am Platz führt. Und das sollte man tun. Und zwar, Leserbrief der Woche war, und das finde ich sehr, sehr wichtig, zu einer letzten Folge, nämlich der Folge 29, der gemeine Nudelschwinger. Und da muss ich auch nochmal sagen, ich habe mich gehört, das dachte, es wäre Wende, Westpaket 30 ist, aber Westpaket 29 gewesen. Und dort haben wir sehr hart diskutiert über Thomas Müller und sein Pferd. Und da hat ein Leser ganz klar gefragt, wieso fragt denn keiner die naheliegende Frage, ist das Pferd von Thomas Müller überhaupt Fan des FC Bayern?
Davon sind wir ausgegangen, ganz fest. Ich glaube, das Pferd wird danach ausgewählt.
Es ist, glaube ich, Gruppenzwang, würde ich behaupten.
Ich glaube auch,
dass ich glaube, der Thomas Müller würde kein 60er-Pferd haben wollen.
Ja, das glaube ich auch.
Ein Dortmund-Pferd schwierig und ein RB Leipzig-Pferd noch viel schwieriger.
Ja.
Höchstens noch irgendein Pferd aus Katar. Mhm. Das würde, glaube ich, gehen.
Deswegen hat er ja auch ein Pferd und keinen Ziegenbock.
Genau, und wir hatten noch einen zweiten Leserbrief. Ich wollte das jetzt alles mal zusammenpacken, weil es auch sehr schön war.
Oh, ein zweiter Leserbrief. Vielen Dank.
Und zwar, du weißt ja, dass wir eine kleine Diskussion hatten über Penisse. Ab und zu mal. Ganz selten, aber die kamen vor. Und in
vor weil, weil wir erwachsene Menschen sind, die verantwortungsvoll und wie sagt man da, die eben erwachsen auch mit dem Thema Sexualität umgeht. Wir haben in dem Zusammenhang übrigens unserem Kind letztens erklärt, dass meine Frau und ich, dass in der DDR das Wort Glied benutzt wurde, was wir jetzt beide sehr bescheuert finden.
Das Wort Glied für Penis? Glied
für Penis.
Weil, ich hoffe, du hast
weil wir in der Familie darüber diskutiert haben, dass Penis ein bescheuertes Wort ist. Ne? Und da habe ich erzählt, dass ich Leute kenne, die da immer lachen müssen. Und meine Frau hat dann eingeworfen, dass das Wort Glied, im DDR-Kontext ihr bekannt wurde, mindestens genauso bescheuert ist. Dann hat sie recht.
Ich finde Penis halt, es klingt nach was. Glied klingt so es Glied, es hat einfach mal weggerutscht.
Klingt beliebig, ja.
Der Penis ist wie Jörg, weißt du, so ein Satz, Jörg. Ist kein richtiger Name, aber Penis, das schallert richtig. Und ich finde halt, wenn du mal
11 Minuten 42 für alle, die mitschreiben.
Ich mache jetzt mal ganz kurz eine ganz geheime Werbung. Wenn es Leute gibt, die zufälligerweise die Texte lesen, ja, zu unserem Podcast, immer die da stehen, bei Spotify oder bei Amazon oder auch bei iPhone, da heißt der Podcast die App, da konnte man sehen, die Nudel, Wortart, Substantiv, Feminin, Gebrauch, Salopp, Penis. Würde auch gehen. In der DDR hat auch keiner gesagt Nudeln. Was ich sagen wollte ist, wir haben über dieses Thema Penis selten geredet, sehr selten. Und deswegen hatten wir einen kleinen Leserbrief bekommen, weil wir ab und zu mal auch erwähnt haben, oder in dieser einen speziellen Folge, wo wir sehr erwachsen drüber gesprochen haben, über das Dickpick, ja, auch im Umgang, saloppen Umgang, das Penisbild. Ja. Und da gab es eine interessante Statistik, die ich so nicht kannte. Und die sollte ich ja auch mal eröffnen. Und zwar gab es eine Umfrage bei Forsa und ihr kennt ja alle diese Umfrageinstitute der ganzen Welt. Und da wurde gefragt, wie groß das Angebot und die Nachfrage ist nach Dickpics. Und es wurde in ein Tortendiagramm zusammengefasst für alle, die ein Tortendiagramm
nicht kennen. Das heißt, es wurde geguckt, wie viele Fotos, die entsprechend das darstellen, sind im Umlauf und wie oft wurde das
nachgefragt? Also was gibt es da für eine Nachfrage? Und da gibt es ja so ein Tortendiagramm und für alle, die sich nicht von einem Tortendiagramm oder Kreisdiagramm nichts vorstellen können, sieht man einfach, hat man zwei Farben, also Angebot war grün, Nachfrage war pink und je nachdem, wie groß die Verteilung ist, also stellen wir uns einen schönen Kreis vor und jetzt sagen wir mal 50-50, dann ist die Hälfte pink, die Hälfte grün bei diesem Kreis und jetzt kam die Umfrage raus. Und wie gesagt, Angebot ist grün, Nachfrage ist pink und die ganze Torte war halt grün.
Man könnte von einem Käufermarkt sprechen.
Man könnte von einem Käufermarkt sprechen. Das Angebot ist da, die Nachfrage schwierig. Ja, trotzdem ein hart umkämpfter Verdrängungsmarkt von Penisbildern ohne Nachfrage. Musste ich sehr schmunzeln drüber. Habe ich gedacht, trifft auch so mit meiner Wahrnehmung zu, weil ich habe selten irgendjemanden getroffen, der gesagt hat, geil, Penisbild, das will ich haben. Kann auch am Penis gelegen haben, aber man weiß es ja nie.
Ja, ich durfte 2006
auch mal ein Penisbild
in London ins Google Office.
Ach so, da ein Penisbild.
Und da lief im Hintergrund liefen immer die Suchanfragen auf so einem großen Bildschirm.
Ach so.
Also an der Rezeption war im Hintergrund ein riesengroßer Bildschirm und dann konntest du immer sehen, was Leute gerade eingeben. Und es war halt von allen möglichen Sprachen, war nicht nur das Englische. Ja. Und ich erinnere mich, dass in der Zeit, wo ich dort stand, war unter anderem Intimrasur und noch irgendwas. Und ich habe da aber nicht so lange gewartet. Also die Suchmaschine ist schon war schon sehr personalisiert. Oder nee, sehr persönlich, nicht personalisiert, persönlich, was die Leute da eingegeben haben.
Ich habe jetzt gerade gedacht, ich war jetzt schon auf dem, ich muss deswegen so lachen im Hintergrund, weil ich gesagt habe, das Penisbild, Angebot, Nachfrage und gesättigte Markt. Und dann hast du gesagt, ja, ich war einmal im Google Office, bin reingekommen und dachte ich, habe ich im Affekt gedacht, durch ein Penisbild. Es ist vorgezeigt, bist reingekommen. Thomas, wir haben aber noch eine Sache, die ich noch beenden muss, bevor wir jetzt zu unserem Podcast kommen.
Ja.
Wir hatten eine Umfrage der Woche. Und wie unsere, immer wir waren ja, nicht nur wir waren überrascht, wir beide, auch unsere Zuschauer, Zuhörerinnen, waren, wir gibt ja keine Zuschauer, aber waren jetzt überrascht, wie, dass wir uns hier zufällig auf der Buchmesse treffen. Deswegen haben wir auch gefragt, was sollen wir uns auf der Buchmesse anschauen, Thomas? Mhm. Wir wissen schon, was wir uns angeschaut haben, aber jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das auch angeschaut haben, was auch unsere Zuhörer haben wollten. Auf Platz Nummer 6, und ich bin sehr traurig und enttäuscht, Thomas, ich hoffe, du sitzt.
Ja.
Es ist der Linkenstand.
Ui, naja, gut.
Da habe ich auch noch eine Geschichte später zu, zum Linkenstand.
Mhm, okay.
Aber so wird das nichts mit dem Linkenstand. Wenn immer, wenn die Umfrage genauso ausgeht, dann kommt auch niemand.
Absolut.
Auf Platz Nummer 5 war der Pferdeflüsterer, die FC Bayern Edition.
Okay.
Auf Platz Nummer 4, was sollen wir uns auf der Buchmesse anschauen? Der Aufstieg und Fall von der Liste Sebastian Mengewein.
Ja, okay.
Auf Platz Nummer 3, großartiges Biopic, Mengeneid, mein Leben als Podcast. Auf Platz Nummer 2, die Werke von Peter Kraus, die gesammelten Werke von Peter Kraus, Entschuldigung.
Ja, okay, ja, ganz schlimm. Ja.
Und mit Abstand, also mit großer Mehrheit von 66,7%, also von den 3 Stimmen 2 bekommen, hieß es von unseren kulturbegeisterten Zuhörern, geht lieber in die Sauna. So, Thomas, und das ist die Überleitung zu uns beiden. Es war großartig auf, auf der Buchmesse, oder?
Es hat schon was, ja.
Wie hat es dir gefallen?
Also, wir gehen nicht nochmal hin.
Das möchte ich jetzt näher erläutert bekommen.
Ja? Wir haben entschieden, dass wir gehen da nicht nochmal hin. Also zumindest nicht jetzt in den nächsten Jahren.
Okay. Du kannst ruhig mehr dazu sagen.
Wir fanden es halt, erstaunlich unkreativ, was so die Buchmessestände liefern. Also du hast halt diese Stände in, wie man sich vorstellt, halt immer groß und mal klein und dann stehen da Regale mit Büchern, dann kann man drinnen durchblättern. Und dementsprechend war das halt, du bist halt da reingegangen, hast gesagt, okay, was haben wir hier? Okay, was weiß ich, Kolumbien als Land. Mhm. Gut, will ich jetzt Bücher aus Kolumbien? Nee, eigentlich nicht. Okay, weiter, nächster Stand. Ne, die eigentliche, also es war jetzt nichts, was über Buchladenniveau hinausging. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil wahrscheinlich hat man hat Signierstunden, das muss man sagen. Ne? Es waren ja Leute da, wo man sich dann Bücher signieren lassen konnte. Aber auch das war eben alles in so einem Bereich, wo ich eigentlich dachte, für eine Buchmesse, die diese Strahlkraft hat, finde ich das erstaunlich unkreativ, muss ich wirklich sagen. Ich fand es unkreativ. Und was ich interessant fand, war, dass relativ viel Gastro in jeder Halle zu finden war. Dann war mir aufgefallen, also mir war einiges, aber ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, ne? Aber mir war aufgefallen, dass dieser Manga-Teil, für den wir hauptsächlich dort waren, der war sehr konsumlastig. Also jetzt, wir hatten uns eigentlich darauf gefreut, dass wir da Comics und viele Manga-Bücher sehen. Man kann Manga dort finden und auch mehr als woanders. Aber es war nicht irgendwie thematisch, jetzt mal Kinder da ranzuführen, zum Beispiel an das Thema oder irgendwas mitzumachen. Sondern es war sehr, ich baue mir einen Stand auf, dann verkaufe ich mein Equipment. Das kannst du auf jeder Games oder jeder Comic-Con findest das genauso, oder jeder Cosplay-Veranstaltung. Das sind immer die gleichen. Es waren sogar Computerspielehersteller da. Und dementsprechend waren wir da relativ schnell durch im Vergleich zur Computerspielemesse, wo wir im Oktober waren, die auch für einen 10-Jährigen jetzt auch nur bedingt zugänglich ist, weil es viele Sachen halt mit wegen der Altersbeschränkung, da gehen die gar nicht hin oder es ist halt überladen und du kommst da nicht ran und es sind noch nicht viele Hersteller von den großen namhaften bei so einer Messe vor Ort. Da haben wir uns trotzdem deutlich länger aufgehalten. Also ich fand das. Ich hatte keine Erwartung. Es ist nicht so, dass ich dachte, ich bin enttäuscht, aber hinterher haben wir festgestellt, man hätte es sich irgendwie anders erwartet.
Wollen wir mal das ganze Kind nochmal von vorne aufrollen? So ein bisschen. Ich meine, du hast viele, viele Dinge gesagt, die sehr sinnvoll sind.
Ja,
Fangen wir mal mit dem
ja.
ersten Kritikpunkt an, den du genannt hast. Und ich gebe dir recht, es ist ein, wenn man es ganz platt ausdrückt, ein Buchladen auf vier Hallen. Ja? Mit sehr
Genau.
exorbitanten Kategorien, politischen
Genau.
Kategorien und so weiter. Aber es ist
Ja.
eigentlich nichts weiter als ein Buchladen, ein Hugendubel. Ja, man geht rein und kann dort an jedem
Bücherregale,
Stand
genau.
Bücher
Einfach nur
kaufen. Man kriegt nicht mal
Bücherregale,
irgendwelche
ne?
Bücher, man hört nicht mal irgendwie, was, das war ja mein Irrtum, als ich als Student dort, also ich habe in Leipzig studiert, und dann gab es ja die Games Convention, die du gerade genannt hast, die jetzt in Köln ist, wo du mit deinem Sohn warst. Da hast du ja die neuesten Spiele bekommen. Also die Spiele, die in 3 Monaten rauskamen, 6 Monaten, ein Jahr und so weiter. Und du warst da völlig am Puls der Zeit, konntest sie zum ersten Mal spielen, konntest sagen, Leute, ich habe hier Spiele gespielt, die ihr noch draußen gar nicht könnt. Das ist so meine Erwartungshaltung gewesen. Und dann war ich dann auf der Buchmesse und war dann relativ, wie du auch, ernüchtert, was ich da bekommen habe. Nämlich Bücher, die ich auch bei Hugendubel kaufen kann. Bloß halt leerer vom Stand. Ja, weil ich nicht alles vollgedrängt ist, weil es auch mehr Kassen gibt und keine so lange Schlange. Aber grundsätzlich nicht ansatzweise mehr als in irgendeinem Buchladen oder sonst irgendwas. Aber man bekommt da nicht mehr außer die Signierstunde. Das war für mich auch immer so der Schreck, dass man sagte, wow, dafür komme ich jetzt her, um mir 50 € Eintritt, nee, Spaß, aber so 20 € Eintritt, du noch eine lange Fahrt, da
Ist ein
geht man
logistischer
hin
Aufwand, dahin zu kommen, müssen
und dumm
wir
und
jetzt mal klipp
dran.
und klar sagen.
Das zweite wichtige Element, und das war für mich viel schockierender, neben den Manga-Sachen, die du auch sagst, die sehr kommerzialisiert sind, war es, dich nicht getroffen zu haben.
Ja, das ist
Ja?
richtig.
Also ich war voller Vorfreude, man kann es jetzt gar nicht vorstellen, und ich rufe den Thomas ganz, er ruft mich zuerst an und sagt, Sebastian, bist du schon unterwegs? Und ich so, ja, ich bin gleich unterwegs. Und Thomas war schon unterwegs. Und dann fahre ich natürlich ganz konform mit der Straßenbahn, weil auf der Webseite stand ja schon, man soll auf keinen Fall mit Auto kommen. Es macht keinen Sinn, ein Auto zu kommen. Und als ich mit der Straßenbahn so lang gefahren bin, sah ich schon eine riesen Autoschlange. Ruf ich nur Thomas an, sage, Thomas, wo bist denn du? Thomas kommt natürlich klar mit Auto. Ja, im Stau. Aber geht schon irgendwie voran. Wie lange seid ihr schon unterwegs? Ja, so 3 Stunden. Ich glaube, eine Stunde später haben wir nochmal telefoniert, da hast du aufgegeben, oder? Hast gesagt, hast keinen Bock mehr, die Scheiße, ich gehe morgen hin.
Wir saßen dann die ganze Zeit im Stau und wirklich hatten die Messe vor Augen. Aber
Hast du meine Straßenbahn gesehen?
dann hatte mein Sohn auch keine Lust mehr und ich habe auch gedacht, wenn wir jetzt da reingehen, wir sind eh schon genervt und es wird da drinnen dann genauso voll, dann haben wir schon einen schlechten Modus, haben wir uns entschieden, wir fahren einfach zurück. Damit waren wir auch aus dem Stau raus, haben nochmal einen Tag in Leipzig zugebracht, haben
Wo wir
uns
sie
dann
auch
dort
getroffen
getroffen.
haben.
Genau. Haben zusammen Schokolade verkostet, was ein
Ach, sehr
großes
schön.
Highlight war.
Sehr
Ja.
schön, ja.
Und dann sind wir eben am nächsten Tag deiner Weisung folgend mit dem ÖPNV da nochmal angereist.
Genau.
Zack, fertig sozusagen.
Also
Ging
die
deutlich
Enttäuschung
besser.
habe ich schwer verkraften können. Ich mochte, die Schokolade hat es wieder
Ich,
gut gemacht.
ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, Schokolade macht glücklich, aber Schokolade mit dir, Thomas, macht nur glücklicher.
Ja, also für mich war das natürlich auch, aber ich finde es gut, dass meine Familie damit mir übereinstimmt. Man kann auch 100 Meter vorm Ziel umkehren, wenn man der Meinung ist, man macht sich mehr kaputt, als dass man gewinnt, wenn man jetzt hier einfach durchhält.
Ich glaube, nach 3 Stunden hat man sich sowieso alles schon kaputt gemacht. Da ist es ja nicht mehr so wichtig, ob man dann abbricht oder nicht. Und mehr
Ja,
hat natürlich.
wir standen halt, es bewegte sich halt nichts. Und dann haben wir gedacht,
Habe ich
ja,
gesehen, ja.
wir fahren jetzt einfach wieder zurück. Man hätte vielleicht auch da schon mit der Straßenbahn wieder reinfahren können.
Wer hat das empfohlen, dass du zurückfährst zum Hauptbahnhof und dann mit der Straßenbahn
reinfährst? Du hast das empfohlen. Nicht, du bist ein richtiger mondäner Lebemann.
Ja, genau.
Der einfach das, ein richtiger
du kannst Dandy. Entspannt mit der Straßenbahn an deinen Stau vorbeifahren, dir zuwinken und sagen, hey Thomas,
genau.
Weißt du, was richtig geil wäre jetzt? In der Straßenbahn zu fahren.
Mhm.
So ein Typ bin ich.
Mhm. Haben wir dann am nächsten Tag gemacht.
Finde ich gut. Thomas, hast du wenigstens ein Highlight gehabt?
Ey, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, ne? Ich habe mir auch Fotos gemacht. Ich muss mal fragen, wieso Kinderbücher für einen Jugendliteraturpreis so sein müssen, wie sie sind, ne?
Wie meinst du das?
Ich war an einem Stand, da waren lauter für den Jugendliteraturpreis nominierte Bücher dort zu sehen. Ne? Das erste hieß Bär ist nicht allein. Okay, ne? Ich dachte, naja gut, Bär ist nicht allein.
Hm. Okay.
Vogel ist tot.
Also warte mal, Bär ist nicht allein oder Bär ist nicht allein?
Bär.
Also ohne Adjektiv, einfach nur Bär.
Bär ist nicht allein. Vogel ist tot. Vogel ist tot, hieß das nächste.
Ne? Ist nominiert gewesen, Vogel ist tot?
Ja, war nominiert, ne? Vogel ist tot, ne? Dann habe ich muss hier nochmal
gucken, weil
ich konnte das nur fotografieren, ne? Also es ging so weiter, ne, dass die Bücher mitten in der Nacht packt eine Familie so schnell zusammen, was sie tragen kann, lässt ihre Welt hinter sich und reist an einen neuen, unbekannten Ort. Die Flucht ist lebensgefährlich, aber die Herzenswünsche überwiegen in dieser emotionalen Reise über Widerstandsfähigkeit, Zusammenhalt und Hoffnung. Also es geht um eine Fluchtgeschichte. Klar, ist jetzt auch in aller Munde, aber haben wir seit 2015, ne, hätte ich jetzt gedacht, ist kinderbuchmäßig vielleicht abgedeckt, das Thema. Ach, ne?
die meinten eine Westflucht. Also, dass man eine gute alte
Ostgeschichte. Ja, aber ist egal, da war noch ein Buch dabei, wo die fiktive Darstellung, wo du aber rauslesen konntest, das war dann ein Buch, das hieß Schneekinder, hieß das, glaube ich. Ja. Da ging es dann, es war etwas verklausuliert, aber im Endeffekt hast du rausgelesen, es ging um die Flucht oder die Geschichte der Flucht übers Haff. Ja, 1945 oder wann das war, 44, 45,
so.
Ja, stand der Pate. Wo ich dachte so, ja, das kann man alles machen, aber ich persönlich hätte jetzt, ich habe auch Kinderbücher gelesen, wo ich geweint habe, aber nicht, weil ich geweint habe, weil mich die Geschichte so emotional mitgenommen hat, sondern weil ich die Bilder so gruselig fand, kann ich mich bewusst daran erinnern, da war ich in der 4. oder 5. Klasse, ne, weil ich das wirklich extrem gruselig fand. Ich bin kein Freund davon, Kinderbücher so negativ aufzuladen.
Aber ich dachte, als du gesagt hast, Schneekinder, dachte ich an den Fortsetzungsroman von Die Kinder vom Bahnhof im Zoo.
Die Kinder vom Bahnhof im Zoo,
Entschuldigung, nicht im
Zoo. Dann wäre ich gerne mit dir bei der Waldorfpädagogik, hätte ich gerne mit dir mal weiter.
Oh, die gab es da?
Ja, Waldorfpädagogik habe ich fotografiert. Sehr gut fand ich, der Verlag Neuer Weg. Ja, gut. Dann fand ich sehr gut, ne? Es war ein ganzer Buchstein von Saarbrücken, vom Saarland, ne?
Oh,
es war Saarbrücken als Reiseführer und alles Mögliche. Und was war noch zu finden dort? Eine Ausgabe, ne? Der Verfassungsschutzbericht von 2018. Warum auch immer der dort rumstand.
Warum nicht?
Wahrscheinlich war dort mal Saarbrücken mit erwähnt, vielleicht weil Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht zusammengezogen sind in der Zeit oder was, und haben eine WG eröffnet. Fand ich mega lustig.
Und das, aber da verstehe ich nicht. Wenn es einen separaten Saarlandstand gibt, und das muss ich auch sagen, das ist für mich so ein Highlight von der Buchmesse, dass es da wirklich auch diese ganzen Kleinverlege schaffen, also wirklich diese Nischenkategorie, wo man sagt,
dazu kommen wir jetzt.
Einfach nicht geben, aber wo direkt ist da die Biografie des größten Saarländer aller Zeiten?
Wer ist der größte? Erich Honecker.
Natürlich.
Ja.
Wer denn sonst? Wir sind hier bei Wendig in der Menge, Neid.
Oskar Lafontaine oder Heiko Maas. Heiko Maas.
Alter,
der kleinste große Saarländer aller Zeiten.
Der Heiko Maas hat
der größte, kleinste
Saarländer aller Charisma wie der Honni.
Der kleinste.
Das kann man
der größte Grundschüler des Saarlandes aller Zeiten.
Der älteste Grundschüler des Saarlandes. Aber jetzt mal, gab es auch was über den Honecker? Oder schweigen Sie den Tod?
Nee, habe ich mir nicht angeguckt. Direkten Zugang hättest du gehabt zu Gabriele Kirch, Lyrik Deutschland. Ne? Da war jetzt keine große Schlange, also eigentlich war da gar niemand an dem Stand, außer Frau Kirch selber. Ne? Beim Silberschnur-Verlag wurde es noch besser. Ne? Dort standen auf dem Stand, der ungefähr vielleicht so 10 Quadratmeter groß war, standen noch 10 Exemplare des immer gleichen Buches. Die restlichen Regale waren schon leer. Ne? Noch besser wurde es beim Stand nebenan, beim Klages-Stand. Da war nämlich gar kein Buch und gar kein Regal mehr. Da war schon komplett leer geräumt. Einfach gar nichts mehr. Und am Stand, das fand ich auch gut, Sprach- und Partnerschaftsinitiative. An dem Stand befand sich einfach kein Buch, eine leere Pfandflasche, drei Stühle und eine eingepackte Gitarre. Da dachte ich so, also wir waren jetzt nicht kurz vor Ladenschluss dort. Ne? Da war der Enthusiasmus relativ schnell aufgebraucht dafür, dass die Messe nur 4 Tage geht oder wie lange. Ne? Die beginnt ja erst Donnerstag. Wenn du da
Sonntag, und am Freitag gab es einen Streik. Also kam am Freitag, war niemand da, wollte ich damit sagen.
Es wurde aber noch besser.
Nee, das glaube ich nicht. Ich will mal kurz ein,
ja,
ich will mal,
ja, ja,
ich will
ganz
kurz einhaken, weil ich mal selber Highlight nehme. Ich will mal ganz kurz reingehen. Und zwar, warst du zufälligerweise am Verlag, am Mitteldeutschen Verlag? Hast du den Mitteldeutschen Verlag
dir angeguckt? Nee, Mitteldeutscher Verlag habe ich nicht gesehen. Ne.
Und man sagt ja immer wieder, Mitteldeutscher Verlag ist ja nur die schöngeistige Vernahmung vom Ostverlag. Ja? Also eigentlich Ostverlag, ja, nicht Mitteldeutscher Verlag, sondern Ossi-Verlag. Mhm. Und man munkelt ja immer, oder man sagt ja immer, oh Gott, Mitteldeutscher Verlag, Mitteldeutscher Rundfunk, das ist doch alles Ostalgie. Und dann war ich doch sehr überrascht, was für geile Bücher die hatten. Denn im Gegensatz zu deinem Saarland-Verlag, hatten die richtige Bücher. Und zwar war ich sehr überrascht, es gab von Egon Krenz eine Biografie.
Den Namen nochmal.
Egon Krenz hatte eine Biografie. Wie lange war der, unser Staatsminister?
Ein halbes Jahr?
Ja, gefühlt. Würde ich
auch denken, ne? Wenn überhaupt, oder?
Wenn überhaupt, überhaupt. Genau, musste abtreten dann wieder. Mhm. Aber ist doch so. Aber
halbes Jahr könnte sein, März, Neuwahlen.
Aber Thomas, setz dich bitte nochmal ganz hin und fühl dich rein. Egon Krenz hat eine Biografie. Allein das ist schon geil. Mhm. Aber aufgeteilt in zwei Büchern. Okay. Der hat so viel erlebt, ja. Das erste Buch hieß Egon Krenz, Aufbruch und Aufstieg, Doppelpunkt Erinnerung, Klammer auf, Edition Ost, Klammer zu. Mhm. Ja. Und jetzt denkt man so, geil, Aufbruch und Aufstieg, das heißt, wie er aufgebrochen ist, sein Aufstieg zum Minister und dann ist er gefühlt 3 Wochen da gewesen, um wieder... Naja, dann war es vorbei mit der DDR. So, Edition Ost. Und dann gibt es den zweiten Teil, jetzt nicht mehr als junger Bursche vorne auf den Cover drauf, sondern so als Denker, weißt du, auf den Tisch gelehnt, wie so ein kleines Kind, Faust geballt und sein Gesicht so draufgelegt, weißt du, so ein bisschen denkend, lang nach rechts gucken, Kunst, und die Künstler wissen unter uns, wenn jemand auf dem Bild nach rechts guckt, das zeigt immer Richtung Zukunft, Richtung Aufbruch, Richtung wir schaffen was, und das heißt dann Egon Krenz. Gestaltung und Veränderung. Doppelpunkt. Erinnerungen. Klammer auf. Edition Ost. Klammer zu.
Was ist die Edition und Ost? Hat er da nochmal bestimmte Wörter, die man nur bei uns versteht oder was? Oder
ich weiß da, nicht, was in Klammern auf Edition Ost bedeuten soll. Ich habe auch geguckt online, ob es andere Bücher gibt.
Ja, gibt es eine Edition
West? Gibt es nicht. Wie gesagt, es gibt keine anderen Dinge. Es ist, wie gesagt, auch geschrieben, jetzt kommt's von Egon Krenz und jetzt kommt die ganz große für Überraschung. Egon Krenz. Für Egon Krenz. Ja, also hat sich der übrigens. Und jetzt prunkt da ein ganz großer roter Aufkleber drauf, steht drauf, Spiegel-Bestseller-Autor. Mhm. Ja, der Spiegel ist immer mit dabei. Und dann kommt, gibt es noch ein drittes Buch. Egon Krenz, Herbst 89. Doppelpunkt Erinnerungen, Klammer auf, Edition Ost, Klammer zu. Der Mann holt alles aus sich raus.
Ja.
Das muss man sagen. Und das habe ich geliebt. Da ist wenig Ostalgie, da geht es wirklich um Fakten, Fakten, Fakten. Ich war 2 Tage Staatsminister, 3 Bücher. Bam. Was sagst du dazu?
Ich hätte den ersten Teil Egon Krenz genannt, in den zweiten Teil Egons Grenzen.
Und den dritten Teil, das war's.
Und den dritten Teil aber große Mutter, was hast du für große Zähne?
Ich bin nicht deine Großmutter, ich bin der Westen. Und ich schluck dich jetzt. Ich nenne mich Treuhand. So.
Platz 1, Egon Krenz. Platz 2, Egons Grenzen. Platz 3, aber Großmutter, warum hast du so große Zähne?
Zähne. Die, das, Klammer
unsere,
auf,
unsere Egons,
Treuhand-Edition.
Unsere Egon-Trilogie.
Klammer zu.
Trilogie, genau. Treuhand-Edition, genau.
Ja. Band 4. Wo hat ist es vertont?
Hat jemand ein Vorwort geschrieben irgendwas? Oder
ich habe nicht reingelesen, weil ich dachte.
Walter Leisler Kiep?
Nein, ich.
CDU-Schatzmeister oder so?
Vielleicht hat der CDU-Schatzmeister nochmal gemacht. Ein Vorwort war nicht gegeben. Ich weiß noch, dass ich reingelesen habe, der Autor Egon Krenz, geboren 1937. Mhm. Seit 1990 parteilos. Ende.
Seit 1990 parteilos.
Mehr gab es nicht zu sagen. Es gab vielleicht noch zu sagen, ich habe es immer nachgeguckt. Also, ich will richtig sein, ich möchte nicht sagen, er war 3 Wochen am Amt, aber der Egon Krenz wurde im Herbst 1989. Nachfolger von Erich Honecker. Und dann musste er im Dezember 1989 wieder zurücktreten von einer Funktion. Also Herbst 89 bis Dezember 89 ging seine Regentschaft. Wie gesagt, Egon Krenz, geboren 1937, seit 1990 parteilos. Punkt.
Oh, der war.
Bester Autor.
Mein lieber Mann, oder?
Thomas, was kann man zu dir sagen? Wie lange bist du schon da parteilos? Aber das war für mich. Ach, so ein Highlight. Da muss ich sagen, du musst dir.
Ich bin auch seit 1990 parteilos.
Thomas, du.
Also, da bin
angeboren.
Das hab ich gemeint mit Egon Krenz.
Thomas, und das will ich dir sagen, du musst dich in einer Buchmesse reinarbeiten. Wie du es auch schon gemacht hast. Du kannst nicht einfach reingehen und das erwarten und denken, da kommt ein Halt nach dem anderen. Du musst dich da reinlieben.
Kein Frontalunterricht meinst du, okay.
Und worauf ich hinaus möchte, da gibt es auch wirklich kleine Perlchen und auch kleine Trends, die man gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das bei dir noch am Sonntag war. Ich habe ein Gefühl gehabt, sobald ein Stand irgendwie vorwiegend schwarz war, also schwarz bemalt oder sehr dunkel gehalten, ja, und irgendwie eine pinken Schriftzug hat, so Fantasy-mäßig, so Vampire oder Dark Fantasy Verlag, aber mit so einem Emo-Touch, dann standen da unglaublich viel junges Publikum davor. Also alle bestimmt so unter 20, unter 18 wahrscheinlich auch noch. Dafür zu 90% weiblich, aber in langen Schlangen. Und die Büchercover sahen auch alle immer gleich aus. Ja, so ein schmächtiger, schmähender Vampir drauf oder Werwolf oder ein Mädel, was dann so auch so schmachtend in die Kamera reinguckt hat und dann unten drin das Spiel des verlorenen
vielleicht,
Schatzes. Ja, und du so,
vielleicht, oh. weil das eine Möglichkeit einer unkitschigen Romantik ist.
Wahrscheinlich.
Nicht wegen den Frauen, sondern jetzt mal generell. Weil ich erinnere mich dran, dass bei mir in der Klasse, als wir dann so pubertierend waren, dass da auch Mädchen gab, die dann zum Beispiel Robert Smith gut fanden mit einmal, ne, Cure und so. Ich konnte mit dem damals gar nichts anfangen. Heute kann ich mir das sehr gut anhören. Und ich glaube einfach, such mal nach einer nicht kitschigen Romantik. Die findest du eigentlich nur, hast du mal Only Lovers Left Alive gesehen, den Film?
Nee.
Guck den mal, aber nur, wenn du nicht das Gefühl hast, du musst viel Zeit investieren. Der hat eine extrem gute Bildsprache. Meine Frau und ich, wir haben den mal zusammen angeschaut, aber das ist alles so eine, naja, ich sage jetzt, das widerspiegelt so eine Romantik, die wahrscheinlich auch in diesem Spätgotischen da gesucht wird, oder diesem Viktorianischen dann vielleicht auch.
Und du meinst, es wird erreicht mit einem rosa
Schriftzug? Dass die Leute sich da, ja.
Und mit einer Frau, die ganz romantisch in die Leere guckt oder auch mal ganz verschämt.
Genau. Und
den Vampir.
Warum das jetzt mit so Vampiren beheimatet wird, weil das vielleicht so eine Stille symbolisiert auch. Aber das kann ich mir gut vorstellen.
Ich glaube, das ist äußerst normaler Kitsch. Also, meine, ich war ja auch, war auch eigentlich.
Zack! Einmal,
nein, war, ich war da
einmal,
auch Jugendlicher.
Da, einmal richtig ist, mit der Faust auf den
ist
Tisch.
Doch, ist doch Kitsch, das ist gar nicht schlimm. Das ist meine, guck dir Twilight an. Twilight war auch so ein.
Hab ich nie geguckt.
Oder das gelesen, das war auch ein riesen ist egal, du guckst ja Germany's Next Topmodel. Ich wollte nur sagen, das ist Kitsch und ich war immer wieder erstaunt, dass es immer gut funktioniert und jetzt wieder gut funktioniert. Ich dachte, Twilight, so die Phase wäre vorbei und es sah alles wie so Twilight in schlecht aus. Ich will jetzt das niemand niedermachen. Auf keinen Fall, man darf lesen, was man möchte und ich habe auch mit 15, 16, bis heute auch noch Schund gelesen. Ich habe auch Egon Krenz gerade gelesen. Also das kann man nicht aussparen, aber das war für mich auch so beobachtenswert und ganz positiv als Randnotiz war für mich die Manga-Convention, nicht wie du es auch, ich fand nicht diesen kommerziellen Part geil oder dass man da Spiele gesehen hat oder die Comics und so weiter, sondern die Verkleidungen. Ich muss sagen, was die sich verkleidet haben als Cosplayer, also sprich irgendwelche Charaktere aus Computerspielen, Animes und so weiter nachzumachen, auch Star Wars oder Filmen nachzumachen, grandios. Da gibt es wirklich krasse Leute, die unglaublich gute Kostüme machen, die fantastisch aussehen, zur gleichen Zeit leider aber auch
welche die gute
unfassbar schlechte
Kostüme. Ja, mir waren da auch ein paar Sachen aufgefallen. Aber als allererstes, hatte ich mir aufgeschrieben, meine Zusammenfassung, die betreiben unheimlich viel Aufwand. Ne?
Ja.
Wirklich Kostüme und das kann man, ob es einem gefällt oder nicht, ist nochmal was ganz anderes. Aber was mir aufgefallen war, trotz alledem, sind die nicht exzentrisch. Die gehen ganz normal miteinander um. Also du gehst da hin und bist verkleidet und es ist, dass dich mal jemand fragt, kann ich hier mal ein Foto machen oder wenn du besonders schön aussiehst, dass dich vielleicht mal zwei, drei Leute noch mehr für dein Kostüm interessieren. Aber generell kannst du dort rumlaufen, wie du willst. Das fand ich schon mal beeindruckend. Ich habe mir aufgeschrieben, nicht exzentrisch, freundlich und friedlich. Das finde ich schon mal sehr angenehm.
Das stimmt. Und ich habe aber auch einen Ninja gesehen, der verkleidet war mit nicht dem besten Make-up der Welt, auch nicht mit dem besten Kostüm der Welt. Ist ja auch manchmal eine Geldfrage, ganz klar, dass das da auch ist. Und der war für mich auch der traurigste Ninja auf der ganzen, auf dem ganzen Event, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, er hat gewusst, das sah alles nicht so gut aus. Er hat sich auch ein bisschen geschämt dafür. Was aber interessant war, dass er einen eigenen Freund, das war, glaube ich, sein Freund oder Dings, der hat er nicht bestimmt angestellt, weil das war ein Typ, der hat Fotoapparat gehabt und hat ihn die ganze Zeit fotografiert. Und dafür, dass das Kostüm so einfach war, überraschend, aber ich finde es nett trotzdem, dass es diesen Gedanken gibt und so weiter.
Also mir war aufgefallen, ne? Ein Typ, der kam einfach als Captain. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt so unbedingt da reinpasst. Einfach hier so eine Kapitänsmütze, so ein Kapitänsjackett und noch eine Hose dazu. Vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst. Dann war mir aufgefallen, eine Frau Ü40, also meine Generation, die aber ganz ernsthaft als Joker verkleidet war. Wo ich dachte, wenn meine Nachbarin sich als Joker, der Joker ist eine extrem zwiespältige Comicfigur, den ich finde auch diese Verfilmung hier mit, der leider gestorben ist, der Schauspieler.
Heath Ledger.
Ich finde die Figur da extrem triggernd, dieses Geschmatze und dieses Speckige und so. Mich wieder das ehrlich an. Wenn du dich selber so gerne sehen würdest, ne, frage mich schon, wenn du Ü40 bist, das Provokante aus dem Leben sollte vielleicht so ein bisschen rausgestellt sein. Oh, die würde ich vielleicht nicht unbedingt einen Motorsägenlehrgang mitmachen lassen, um ehrlich zu sein. Ne? Wer weiß, was da sonst rauskommt. Dann war mir aufgefallen, mir kamen Pärchen entgegen, die waren als Rotkäppchen und Sherlock Holmes verkleidet. Dem muss mir auch nochmal jemand den Kontext erklären, ob das einfach jeder kommt, wie er will oder ob die sich irgendwo treffen. Einer habe ich gesehen, da war ich ein bisschen enttäuscht, die sah sehr nett verkleidet aus und hat aber gerade Helene Fischer gesungen.
In schlecht.
Naja, natürlich ein schlechtes, da gibt es schon neue Lena, dass er.
Auf Egon
Krenz. Wenn die Helene Fischer bist, kannst du das machen, da verdienst du wenigstens noch Geld dabei, aber generell ist da ja nichts zu erwarten. Als Kapitän, komplett verkleidete Familien fand ich ganz niedlich. Ne? Das war mir auch bei unseren Manga-Conventions schon aufgefallen. Das finde ich immer ganz lustig. Aber aus diesem Kontext heraus. Gehend waren mir zwei andere Sachen aufgefallen. Erstmal, ich hab einen Mann gesehen, ne, der ganz selbstverständlich da langgelaufen ist und eine Melone auf hatte. Ich selbst in meiner Zeit in London. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals jemanden gesehen habe, der ganz ernsthaft. Kann es nicht sein,
Thomas, jetzt mal eine ernste Frage. Kann es nicht sein, dass Sherlock Holmes seinen Watson verloren hat?
Hat sie gefragt, aber ja, stimmt. Oder die wollten zum Egon Krenz-Stand.
Rotkäppchen, kannst du nicht mehr Watson sein? Ich habe meinen Watson verloren. Ohne Watson kam ich da nicht klar.
Und Dann habe ich mir einen Kaffee geholt, am Kaffeestand angestellt und nebenan war ein Haufen los. Ne? Es waren ein Haufen Leute und ich konnte zwar nicht reingucken, aber ich konnte es hören und ich hatte genau den Moment erwischt, als in der Kaffeeschlange stand, als 10 Meter Luftlinie von mir entfernt irgendein Typ von Freiwild sein Buch vorgestellt hat und zwischendrin auch noch gesungen hat. Und er hat auch noch seine Fans mitgebracht. Das ist schon ein bisschen eine Herausforderung gewesen für mich.
Ja, aber der hat ja jetzt, er hat ja eine Biografie geschrieben, wo er gesagt hat, wie er davon loskam.
Ach, dann hat er die da vorgestellt. Ja, da waren noch drei Polizisten mit.
Genau.
Das ist jetzt,
Du hast ja, du
okay,
hast
dann kriegst du
Freiwild
das.
gehabt, ich habe einen anderen Highlight gehabt,
Egon
das kam
Krenz.
ja, es gibt
Egon
ja
Krenz
die
hat auch,
Signier.
hat auch seine Lieder, wie er davon losgekommen ist.
Genau, seine Signierstunde habe ich ja auch
Ja.
gesehen. Da war unter anderem auch Egon Krenz, ähnlich wie beim linken Stand, wenig erfolgreich. Und dann gab es aber auch ganz viele Autorinnen von diesen, ich weiß schon, diesen sehr kitschigen Jugendroman, da waren Riesenschlangen. Und dann gab es nochmal
Ja.
eine andere ganz krasse Schlange und da waren die Bosshaus. Die haben auch ein
Was
Buch
haben die denn?
rausgebracht.
Bilderbuch rausgebracht oder was?
Ich habe es aber sofort wieder vergessen.
Was haben denn Bo Ey, Bossos, die habe ich als Künstler nicht mal irgendwie so richtig zur Kenntnis genommen. Was schreiben die
Bosshaus,
denn im
wie wir
Buch?
als Künstler nicht wahrgenommen wurden und es trotzdem weit
Ja,
gebracht haben.
genau. Ja.
Spiegel-Bestseller-Autoren mit Widmung von Egon Krenz. Das kann nur ein Erfolg sein.
Oder die
Ja.
haben das Buch von Egon Krenz rezensiert. Eine Retrospektive. Egon Krenz, sein Leben, eine Retrospektive von Bosshaus.
Und jetzt kommen wir
Meine
aber zum
Güte, ey.
absoluten Highlight, Thomas, was du
Ja.
wahrscheinlich übergangen hast. Also vorher noch, bevor wir zum absoluten
Ja.
Highlight kommen, die traurigste Nachricht aller Zeiten. Ich bin mehrmals durch alle Hallen gegangen, weil ich den linken Stand nicht gefunden habe.
Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe mir ein Buch an einem anderen Stand gekauft, nämlich Arbeiterwiderstand im Dritten Reich.
Oh, das war gut.
Da habe ich noch eine. Ja, ist auch nicht so dick. Genau, ist
Gab's
genau das Richtige für mich.
Buch auf? Gab's kein. Buchende. Seit 1945 parteilos.
Gab's kein. 124 Seiten.
124 Seiten. Alle Arbeiteraufstände, die im
Werden alle
Detail
namentlich
beschrieben.
erwähnt. Alle werden namentlich erwähnt. Ja.
Das Kompendium des Arbeiterwiderstands auf 124 Seiten zusammengefasst.
Nee, das habe ich gekauft und das wäre in der Gegend gewesen, wo ich den linken Stand vermutet hätte, aber habe ich auch nicht gesehen.
Und ich befürchte, und da draußen, jetzt gehe ich mal an unsere Audience wieder und sage, es ist eure Schuld. Wir haben euch immer wieder
Natürlich.
darauf hingewiesen, dass der linken Stand Zuschauer braucht, Besucher braucht. Und wegen euch da draußen, und das ist kein Fingerpointing, wegen euch da draußen gibt es sie nicht mehr. Und das ist scheiße. Richtige Scheiße. Wollte ich mal sagen. Genug vom linken Stand. Highlight war für mich
Ja,
aber ein
erzähl.
Verlag. Du kennst es ja, du bist ein Autor, du denkst dir, ich habe eine geile Idee, ich habe ein geiles Buch im Kopf.
Ja.
Aber dann gibt es solche beschissenen Verlege, wie zum Beispiel der Mitteldeutsche Verlag, der alles veröffentlicht, aber meine geile Story nicht. Was machst du dann? Was kannst du denn tun, wenn du eine geile Story hast, die rausbringen möchtest, aber es nicht kannst?
Ich kenne, glaube ich, die Antwort.
Oh, dann sag sie mir bitte.
Du gehst zum Mentorenverlag, wo nämlich dort steht, reichen Sie Ihr Exposé ein. Hast du das gesehen?
Nee, aber viel besser.
Ich habe einen Mentor, beim Mentorenverlag, ne, stand ein Schild, reichen Sie Ihr Exposé ein.
Das ist, finde ich gut. Hab ich
Ja.
auch gesehen, war ich auch vorbeigegangen. Aber wenn du ein bisschen
Ja.
weitergegangen wärst, wärst du zum geilsten Verlag der Welt gekommen, wo du das alles
Ja.
nicht brauchst, weil du nämlich selber Geld ausgibst und es ist
Achso, du
der
lässt dir Buch schreiben.
Self-Publishing-Verlag. Und da waren die ganzen Perlen drin, mein Lieber.
Oh, sehr gut. Wendekinder Mengeneid, Band 1, die ersten 30 Podcasts als zum
Absolut.
Nachlesen.
Da
Die ersten
ist
30
mein,
Folgen zum Nachlesen. Mega. Jedes Jahr macht man eine Edition.
als Transkript,
Und
wir haben alles per KI ausgelesen, dann
ja, sehr
verkaufen
gut.
und
Jedes
dann
Jahr
veröffentlichen. Und
ein Band und dann aber hinten mit so einem, wenn das komplett ist, hast du hinten aus dem Buchrücken so ein Bild gemacht. Weißt du wie?
wie bei einem lustigen Taschenbuch, oder?
Genau,
Genau, das
ganz
machen
genau.
wir auch.
Damit du, die letzten 20 von 30 Exemplaren dir überhaupt keine Mühe mehr machen musst, weil du weißt, die Leute kaufen sowieso, damit sie das Bild irgendwann vollständig haben.
Und weißt du, was ich geiler finde, ist,
Ja.
dass wir dann dazu noch das Hörbuch machen können. Wir sprechen das Hörbuch wieder ein.
Als Kassette.
Als
Die kannst du
Kassette.
verkaufen.
Weißt du, wir nehmen das Ding, lesen es wieder vor, so als ob wir es eingesprochen hätten. Mega geile Idee. Das nennt man, nachhaltiges
Podcast
Management.
Podcast als Hörbuch.
Das Hörbuch. Das Hörbuch zum Buch. Zum Podcast. So. Und jetzt kommt's. Und weißt du, wo
endlich
es
geile reich.
Ideen gibt, die nie erkannt werden, war zum Beispiel, fang jetzt mal ganz langsam an, hat ein Mensch sich die Aufgabe gemacht, gesagt, es gibt viele Bücher über den Fußball und über Vereine, aber es gibt eigentlich kein Buch über die Taktik von Marco Reus. Da hat jemand über gefühlt 250 Seiten geschrieben, wie Marco Reus spielt.
Ach Quatsch.
Als einzelner Spieler. Wie seine Taktik ist, was er macht und so weiter.
Ist das eine Doktorarbeit oder wie kommt man auf sowas?
Ich habe keine Ahnung. Es waren Bilder drin, taktische Laufwege und so weiter. Ich habe gedacht so,
es waren Bilder drin.
Geiler Scheiß, sich wirklich damit zu beschäftigen. Die Sache ist halt nur die, es gibt vielleicht Anweisungen an den Spieler, dass er sagt, komm, geh mal darüber, versuch das mal so und so und so. Und aber viel ist ja auch,
kannst ja nicht in einem Mannschaftssport deine eigene Taktik, also nö, ich spiele jetzt mal nach meiner eigenen Art.
Ja. Genau, und Kreativität und vor allem aber gibt es eine Mannschaftstaktik, die spielt, wie gesagt, Einzelanweisungen schon, aber er hat sich gedacht, nee, Marco Reus macht seine eigene Taktik, wertet das aus und so weiter. Aber das ist ja, wie gesagt, für mich so ein Schmunzeln gewesen, als BVB-Fan, Schmunzler, denke ich, geil, hat sich jemand beschäftigt. Wenn das der Anfang ist, also wenn das zugelassen wird, ja klar, wird ja zugelassen, weil du teilst ja Geld, dass es veröffentlicht wird. Kam aber viel mein Auge auf ein Cover, was ähnlich war wie diese Covers, die man von diesen Emo-Ständen kannte. Ja, Emo-Fantasy-Stand. Und zwar hieß das Buch mit so einem schönen, bedeutenden, verdeckten Mädel drauf. Also sie hat die ist verdeckt, man sieht nur das halbe Gesicht, weil sie davor was hat. Und das Buch hieß Hooli Girl. Doppelpunkt. Scheiß auf Romeo. Und wer so einen Titel reinbringt, das kann nur Geilheit sein. Also habe ich geguckt, um was geht's in Hooli Girl? Und jetzt halte ich fest, lieber Thomas. Hooli Girl, Doppelpunkt, Scheiß auf Romeo. Es geht um Jan. Und Jan studiert Wirtschaftsinformatik. Kennst du noch jemanden, der Wirtschaftsinformatik studiert hat? Ja, wer?
Du.
Ich weiß. Ich war sofort hooked. Ja? Jan, kann ich relaten? Ja, Jan, Wirtschaftsinformatiker, ich Wirtschaftsinformatiker. Aber du glaubst es nicht. Im Gegensatz zu mir hat Jan ein Doppelleben. Ja? Am Tag Wirtschaftsinformatik-Student, aber dann in seinem zweiten Leben ist er Hooligan. Ja? Und eines Tages, nachdem er sich wieder mal geprügelt hat, geht er nach Hause, weil er verabredet ist mit einem Kumpel und das hat er vergessen. Also er hätte sich gar nicht verprügeln dürfen lassen, ja, hat aber sich geprügelt, hat verloren, hat dann festgestellt, als er in der Wiese lag, verdammte Scheiße, ich habe ja eine Verabredung mit einem Kumpel, läuft er überstürzt zu seinem Kumpel und trifft Julia. Julia Novak. Und er verliebt sich in sie, stellt sofort fest, das ist die Frau seines Lebens. Es gibt nur ein einziges sehr kleines, aber trotzdem signifikantes Problem. Denn Julia Novak ist nicht nur hübsch, toll, clever, intelligent und was man alles noch so sagen kann. Nein, sie ist auch noch die Schwester von ihrem Bruder. Und dieser Bruder.
Hui, das war ja, hä? Die Schwester vom Bruder.
Die Schwester von ihrem Bruder. Und dieser Bruder ist auch noch der Anführer der gegnerischen, des Erzrivalen, der Hooligan-Erzrivalen. Verstehst du? Der ist, der kann gar nicht, weil die Schwester ist vom Erzfeind, vom Hooligan-Erzfeind. Und ich dachte so, boah, was
also
für eine krasse
Twist. Also tatsächlich Romeo,
wie geil
Romeo,
ist das
Julia
denn?
Geschichte, oder?
Man macht Romeo und Julia auf Hooligan-Szene, schmeißt Romeo gegen Jan raus und sagt Scheiß auf Romeo. Und ich dachte, was für geile Scheiße. Wie kommt man darauf? Wie geil ist das? Thomas, gib's doch zu. Das ist doch geil. In der
Also ich sag mal, wenn du dein Kind jetzt heranführen willst an das Thema, ich weiß nicht, ich hab...
Romeo und Julia oder Hooligans?
Hooligans und Romeo und Julia, ja.
Ja. Und jetzt denkt man, Thomas...
Ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut ankommt, ja, aber...
Thomas, kurze Frage. Was ist besser als ein Buch über Hooligirl Scheiß auf Romeo. Keine
was
Antwort?
Was besser ist?
Nee, was besser ist als Buch, ein Buch?
Buch. Zwei Bücher davon. Die Fortsetzung noch.
Falsch. Absolut falsch. Drei Bücher.
Drei Bücher, ja.
Na gut, es gibt aber drei Bücher davon. Es gibt zwei Fortsetzungen zu Hooly Girl, Scheiß auf Romeo. Und es heißt Hooly Girl, Scheiß auf Romeo 1, Hooly Girl, Scheiß auf Romeo 2, Hooly Girl, Doppelpunkt, Scheiß auf Romeo 3.
Wie, jetzt habe ich eine Frage. An wen, altersmäßig, an wen richteten sich das? Weil wenn der
an mich natürlich. Das ist ganz klar, Wirtschaftsinformatiker ist genau meine, ich bin die Zielgruppe.
Altersmäßig.
Ich habe keine Ahnung, ist geschrieben von einer Autorin.
An mich natürlich. Die, das ist ein geiler Blick auf die Welt, oder? Für wen scheint denn die Sonne? Ich habe keine Ahnung, die Sonne. Na, für mich
ich kann es dir nur empfehlen, die Kindle-Edition ist heute, ist sehr teuer, aber man kann sich gerade so leisten, wenn man mal so einen Monat sich ein bisschen spart, kostet 2,99 €. Ja, Taschenbuchausgabe wiederum 15 Euro. Was ich sagen wollte ist, fantastisch und enden möchte ich weiß, man kann gar nicht mehr enden mit besseren Inhalten, ist es ein Krimi zu haben. Krimis sind ja immer modern. Krimi-Thriller, alles geil, achtsam worden. Holt
bist du Krimi-Typ?
Was?
Bist du so ein Krimi-Typ,
guckst Geht
du
so, Krimis? Ich lese gerade wieder Sherlock Holmes.
Ja? Ist das noch Krimi oder gilt das schon unter weiß ich nicht, unter welcher Literatur, Klassiker?
Ja, Klassiker-Krimi, aber auf jeden Fall eine der ersten richtigen Detektivgeschichten, Krimiromane und so weiter, mag ich schon mal gern. Aber was mir immer gefehlt hat als Krimi, war mal so eine Mischung aus 50 Shades of Grey und Henning Menkel oder Sherlock Holmes. Sowas in der Art. Das wäre eine geile Mischung gewesen. Gibt es jetzt. Ich hatte nämlich dort einen BDSM-Krimi gesehen. Ja? Das heißt. Und dann hat, da wurde einfach mal
Was ist denn der BDSM-Teil? Spielt er in dem Milieu? Oder ist derjenige, der es aufdeckt? Oder den, ist das ein BDSM?
Spielt?
Das wäre ja fast schon.
Spielt in dem BDSM. Milieu. Okay. Und ich weiß nicht, ob du dich in diesem Milieu ein bisschen auskennst. Vorhersehbar. Und ob du auch mal 50 Shades of Grey gelesen bzw. gesehen hast.
Nee, doch, ich bin
alles ganz großartige Kunst. Ja, alles ganz großartige Kunst. Und da geht es nochmal einen Schritt weiter. Wir haben das Buch mal aufgeschlagen und dann konnte man ein bisschen mitten in der Mitte wahllos random. Und da gab es, glaube ich, gerade so eine ganz kleine vom Täter, der nicht bekannt war zu dem Zeitpunkt, aber eine Szene, in der er sein Opfer gequält hat. Ja, und er hat das Opfer sozusagen komplett in Latex gepackt.
Fest also mal aufpassen, dass wir hier nicht in den Bereich kommen, wo Leute das nicht hören wollen. Ne?
Okay. Ja, genau, aber Triggerwarnung geht ein bisschen um BDSM und um ein bisschen Pipi-Kaka-Humor. Und Trigger jetzt genug, ein bisschen vorspulen dann. Und dann wurde explizit beschrieben, wie diese Person in diesen Latexanzug, die festgebunden wurde, dringend auf Klo musste.
Ja, okay, ich kann mir vorstellen.
Aber nicht mehr das aushalten konnte und dann alles im Detail beschrieben wurde, bis runter zum Schließmuskel. Und da habe ich gedacht, das hat mir gefehlt. Ich weiß gar nicht, warum Leute da nicht sofort gesagt haben, bei irgendeinem normalen Verlag, geil, das brauchen wir. Das brauchen wir doch.
Aber das ist wie eine Heavy-Metal-Kreuzfahrt oder eine Swinger-Kreuzfahrt. Das sind einfach so Sachen, ich glaube, entweder bist du damit drin und dann findest du es vielleicht interessant und dann kannst du auch beurteilen, ob das für diese Szene typische gut gemacht ist oder nicht. Mir erschließt sich dieses BDSM-mäßige auch nicht. Ich habe da keinen Kink drin, von daher
aber dass man das
ob auch jetzt so noch, ob die jetzt noch ein Krimi. Klar, ist das nicht, wahrscheinlich ist das Buch noch nicht für dich geschrieben.
Es ist nicht für mich geschrieben. Ich habe auch, wie gesagt,
ich hatte mein Bildband in der Hand von einem schwulen Comiczeichner, der so matrosenähnliche Typen, aber immer mit riesen Schwänzen gemalt hat. Ne? Es waren extrem große Dinger da in einem. Und dann habe ich mal irgendwann ein Interview mit dem gelesen, wo der halt geschrieben hat, dass ihn das selber halt auch in gewisser Weise anhört. Das ist so das, was er in seiner homoerotischen Fantasie da gerne sieht. Und deswegen zeichnet er das. Völlig legitim. Es geht völlig an mir vorbei. Weißt du, würde ich denken, ja, okay. Kann ich auch dann nicht beurteilen, ob das künstlerisch gut ist oder nicht. Ist wie so ein Bild von wie ist dann Neo Rauch, wo du auch mal drauf guckst und sagst, ja, okay, bin ich jetzt Leipziger Schule oder nicht? Verstehe ich das oder verstehe ich das nicht?
Ich bin da ganz bei dir und deswegen möchte ich auch heute enden mit einem Kinderbeitrag, nämlich es gab auch die
Okay.
Bücherkinder,
Oh
die
Gott,
diesmal
das war
leider
auch
nicht
wieder ein
auf
geiler
der
Twist,
Messe waren. Und
ja.
die Bücherkinder ist ein Verein, die erlauben es Kindern halt völlig kreativ zu sein, ihre eigenen Geschichten zu schreiben und wenn auch überhaupt nicht begrenzt, können das machen, wie sie wollen und so weiter. Und ich habe da eine Karte entdeckt und die fand ich sehr, sehr nett. Und da war es eigentlich so ein bisschen die kindliche Intelligenz mal in einem Satz hintergeschrieben, die auf den Blick auf die ganze Welt sehen und diese Welt sehr genau betrachten. Und zwar geht die Karte so: Man sieht einen schön gemalten kindlichen König und die Karte geht folgendermaßen: Und der König wollte die Prinzessin nicht herausgeben. Das Schwein. Thomas, damit war's das.
Ja,
Ich
da
glaube,
hast du noch ein
damit haben
was
wir die
dazu zu
Welt erklärt
sagen.
erstens und es war
Ja,
eine
sehr gut.
schöne
Ja.
Runde. Trotzdem schade,
Lassen
dich
wir es
nicht
so
auf der
stehen.
Buchmesse gesehen zu haben. Ich hätte es gerne mit dir gemeinsam gemacht.
Wir kriegen das hin. Es ist wieder Buchmesse, gehe ich davon aus.
Ja, aber ich möchte mal nicht mal zur hässlichen kleinen Scheißschwester gehen, zur Ossi-Schwester. Wie wär's mal mit Frankfurt? Zur coolen Buchmesse,
Wir
nicht zur
können uns mal eine Messe
Assi-Buchmesse.
raussuchen, ob es jetzt unbedingt die Buchmesse sein muss. Da müssen wir noch mal drüber
Ja,
diskutieren.
ich würde
Vielleicht
auch
haben wir
zur
auch was anderes.
Videogames-Messe gehen. Das
Schöne
würde ich schon geil
Landwirtschaftsmesse.
finden. Gut, mein Lieber. War's das? Stunde ist vorbei.
So machen wir
Tschaußen!
das. Tschaußen.